Dann darf ich alle recht herzlich begrüßen zum kleinen Vortrag über ein selbstgebasteltes Ambilight. Ein paar Worte zu mir, die ich herauskomme von der BI Systems. Mache sowas halt hauptberuflich. Bin Consultant, Linux-Consultant und Trainer. Hauptsächlich in den Bereichen Config Management, System Management und tingle da quasi durch die Lande. Und das war so ein Hobbyprojekt, das ich mit Kollegen eigentlich in einem Abend realisieren wollte, was hinterher irgendwie 5 Tage gedauert hat. Und der Fehler relativ einfach gewesen wäre, hätte man gleich erkannt. Aber an sich war es auch eine ganz tolle Sache und ja, haben wir uns gedacht, machen wir einen kurzen Vortrag über. Die lasse ich immer 5 Sekunden da, muss ich halt hinschreiben und nicht allzu viel groß drüber reden. Hauptsächlich halt die ganzen typischen Linux Open Source Geschichten bieten wir an, ist aber glaube ich hier erstmal Ambilight wichtiger. Was ist die ganze Geschichte überhaupt? Ja, Ambilight ist von Philips, patentierte Lösung, gibt es also quasi nur mit Philips Fernseher seit 2004 und es macht das Fernsehbild erstmal optisch größer. Ich weiß nicht, wer schon mal gesehen hat. Hat ganz am Anfang angefangen, gab irgendwie 2 LED-Leisten am Fernseher und dann wurde so ganz grob berechnet, haben wir hier jetzt ein grünes oder ein gelbes oder ein blaues Bild und dementsprechend die LEDs angesteuert. Das war Ambilight 1. Dann hat man angefangen mit Ambilight 2, da wurde dann geguckt, okay, bestimmte Pixel, bestimmte Bereiche wurden dann gemittelt, also ein helles Gelb oder ein dunkles Rot oder ein grelles Grün und dann wurden die LEDs einzeln angesteuert. Das heißt, man hat dann, ich sag mal ganz erlaubt, wenn man irgendwie eine Deutschlandflagge voll auf dem Bildschirm hatte, hat man halt eben dann einen Bereich gehabt, der ist schwarz oder der ist nicht beleuchtet gewesen, einen Bereich, der ist gelb beleuchtet gewesen und einen Bereich, der ist rot beleuchtet gewesen. Also einzelne Ansteuerungen von LEDs. Und je mehr man dafür ausgegeben hat, desto mehr LEDs hat man bekommen. Also es gibt aktuell auch noch Fernseher im, ich sag mal, günstigen Preissegment, um die 400 Euro. Da hat man nur rechts und links an der Seite einen kleinen LED-Streifen und das war's. Das Ganze wollten wir nicht, wir wollten die Luxusvariante, das heißt LEDs einmal komplett außenrum. Die Fernseher kosten irgendwo, zumindest damals, wo wir das gemacht haben, irgendwo um die 2000 Euro. Haben sie angefangen. Und zwar Philips. Philips wollte keiner, 2000 Euro wollte keiner ausgeben. Also haben wir das Ganze versucht, eben selber zu machen, haben eben geguckt, was können wir da tun. Die Idee war dann, okay, gibt es da vielleicht schon was Fertiges? Ja, die Software gab es schon. Zumindest gab es die Software so weit, dass man eben LEDs ansteuern konnte. Und es gab eine Software, die ein Fernsehbild aufgenommen und analysiert hat. Also quasi, welche LEDs oder welche Pixel haben gerade welche Farbe. Und das Ganze kombiniert, gibt es jetzt mittlerweile mehrere Lösungen für. Wir haben uns für Hyperion entschieden. Das ist einfach eins von, ich glaube, mittlerweile 3 oder 4 Tools, die im Prinzip genau das gleiche machen. Man hat ein Input-Signal, das Fernsehsignal und das wird dann analysiert, umgerechnet und dann die einzelnen LEDs angesteuert. Wir können aber mit der Lösung noch viel mehr machen, das heißt, wir können jede LED einzeln auf dem Handy auch ansteuern. Wir können da ganz salopp formuliert Night Rider spielen mit dem Fernseher, wenn es sein muss. Oder auf Aktionen, also wenn das Telefon klingelt, über einen AP-Call an der Fritzbox-Telefonanlage den Fernseher blinken lassen. Wenn das Telefon lautlos geschalten ist, der Fernseher blinkt. Das ist wunderbar, wenn man arbeitet. Man sieht es quasi nur im Augenwinkel blinken oder wenn die Klingel geht. Solche Geschichten. Kann man wunderbar über Hyperion oder über andere eben ansteuern lassen. So sieht das Ganze aus. Und zwar, das ist ein Ambilight 2, die zweite Generation. Da sieht man ganz gut, dass eben die einzelnen Bereiche unterschiedliche Farben haben. Jetzt gibt es seit, ich weiß gar nicht, 2 Jahre ungefähr, Ambilight 3, total tolle Sache. Hat mit Ambilight 2 im Prinzip gar nichts mehr zu tun. Mit Ambilight 3 ist Philipp auf die Idee gekommen, warum nicht Beamer, so kleine Beamer hinten einbauen. Das heißt, mal angenommen, man hat hier ein Fernsehbild mit lauter Blubberblasen, werden hinten nicht einzelne Farben an die Wand geschmissen, sondern wirklich der Rand von dem Bild an die Wand nochmal projiziert. Oder ein Wald, ja? Grün vom Baum. Wirkt das Bild noch optisch, noch toller, noch schöner Das haben wir uns nicht angeguckt. Also wer irgendwie gleich 3 kennt, das hat damit erstmal, oder mit unserem Projekt erstmal nichts zu tun. Ja, warum machen wir das Ganze? Wir wollen das Ganze herrschend unabhängig haben. Die meisten haben irgendwelche Samsung-Fernseher zu Hause, weil Preis-Leistung irgendwie gepasst hat. Und keiner wollte sich nur wegen MPLED einen neuen Fernseher kaufen. Und irgendwie war jeder aus auf Basteln. Bisschen löten, bisschen schrauben, bisschen programmieren. Haben uns alle ein bisschen einfacher vorgestellt. Hinterher war es ein tolles Ding. Waren alle ganz glücklich drüber. Wie sah der Umfang aus? Wir brauchen erstmal MB-Light, wie die ganz großen Fernseher. Das heißt, einmal komplett außenrum. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob auch die ganz teuren Fernseher MB-Light komplett an der untersten Kante durchgezogen haben. Die meisten haben den Bereich vom Standfuß ausgenommen. Wenn man den Fernseher aber hinhängt und keinen Standfuß hat, dann hätte ich das Ganze gern einmal durchgezogen. Also haben wir es einmal außenrum gemacht. Und wir haben geschaut, wir wollen doppelt so viele LEDs wie Philips drin haben. Sprich, viel feiner granuliertes Bild hinterher an der Wand. Und natürlich voll synchron. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich eine halbe Sekunde Delay drin habe, zum Teil auch eine Viertelsekunde Delay, merkt das Auge mit, die LEDs sind schnell genug. Der Treiber bzw. die Software hinterher muss es eben abkönnen, oder der Videograbber, der das Videosignal dann aufnimmt, der muss es eben abkönnen, das Ganze schnell genug zu verarbeiten. Nicht verwundern lassen, die Technik ist relativ simpel, ist eigentlich total doof, aber es funktioniert echt smooth. Wirklich toll. Dann haben wir gesagt, okay, was brauchen wir? Wir nehmen einen Raspberry Pi, kleine Hardware, wenig Strom, kann man hinten einen Fernseher hinkleben, also nicht irgendwie unter dem Fernseher noch hinstellen müssen, sondern alles hinten einen Fernseher hinkleben und dann läuft die ganze Geschichte. Ubuntu haben wir genommen, ich weiß gar nicht warum, irgendjemand kam auf die Idee, hey, wir haben den Raspberry Pi, fertiges Ubuntu-Image, brauchen wir jetzt nicht irgendwas selber bauen, nehmen wir ein fertiges Ubuntu-Image, packen die Software da drauf. Vom schematischen Aufbau her sieht es erstmal komplizierter aus, wie es in Wirklichkeit ist. Zuallererst, wir brauchen eine HDMI-Source. Das ist die einzige Einschränkung, die wir bei dem ganzen Projekt hatten. Wir können nicht den eingebauten Receiver verwenden, der zum Teil in den ganzen Fernsehern schon verbaut ist, also diese eingebauten Satelliten-Receiver. Da kriegen wir das Videosignal nicht raus. Wir brauchen irgendwo ein Videosignal. Von einem normalen Receiver, von einem Sky-Receiver, von einem Kollegen, der es nur für seine PS4 gemacht hat. Der hat halt nur bei seiner PS4 und wenn er DVD guckt oder wenn er Blu-ray guckt, eben MB-Light. Die HDMI-Source muss da sein. Das Ganze soll dann oder muss dann gesplittet werden. Wir müssen das Signal einmal teilen, einmal direkt an den Fernseher ran. Und jetzt kommt die kleine Schwierigkeit bei der Geschichte. Wir müssen sicherstellen, dass das Signal, das hier vom HDMI splittet, direkt an den Fernseher rein geht, genauso schnell ist oder genauso langsam ist, wie das Signal, was danach durch einen HDMI-AV-Konverter einmal auf analog runtergerechnet wird, dann durch eine USB-Videokarte in den Raspberry, also an den Raspberry quasi angebracht wird, ein USB-Videograbber, von dem Raspberry dann wiederum an das LED-Band gesteuert wird. Und das ist, glaube ich, das war die größte Herausforderung, die wir wirklich hatten, dass das Signal hinterher synchron ankommt. Beziehungsweise, wenn man also so MB-Light-Testbilder laufen lässt, wo dann irgendwelche Sachen sich wirklich bewegen, wo man dann wirklich Kontraste drin hat zwischen den einzelnen Farben, da auch wirklich dann sehen kann, es ist synchron. Wir haben es in Zeitlupe probiert. Wir haben einen minimalen Delay, also ich würde mal sagen unter 0,25 Sekunden. In Zeitlupe sieht man noch, dass es nicht hundertprozentig synchron ist.
Ganz kurz noch was zu sagen zum Verständnis, warum erst von HDMI nach AV und dann in Videograbber und in Raspberry rein, warum wird es nicht digital weiterverarbeitet?
Weil wir es nicht brauchen. Erstens war es kostengünstiger und zweitens brauchen wir diese hohen Datenraten, diese hohe Bildqualität, brauchen wir am Raspberry gar nicht. Da reicht ein runtergerechnetes, durch 2 geteiltes PAL. Also wir haben hinterher Testbilder gemacht, um eben gibt es ein Bildchen zu, um zu gucken, dass keine schwarzen Ränder dran sind an dem Bild, was ankommt am Raspberry. Und da haben wir PAL genommen, also 400 irgendwas mal 600 irgendwas, und haben das noch durch 2 geteilt. Das reicht aus, weil wir brauchen nur minimale Farbinformation. Wir brauchen nur die Information, haben wir gelb, haben wir grün, haben wir rot. Und das dann irgendwie 5 Pixel gemittelt, das war's.
Und das digital nach digital wegzulaufen, die überflüssigen Daten, ist teurer.
Hardwaremäßig teurer, weil der Bundle hat gekostet 4 Euro oder 5 Euro bei Amazon. Und der Stick, dieser TV-Stick, der hat, war mit 8,99 irgendwie die teuerste Komponente zusammen mit dem Splitter. Das war auch um die 10 Euro. Und halt die LEDs mal außen vor gelassen. Die sind dementsprechend dann der größte Batzen gewesen. Und der Raspi 2 hat begrenzte Rechenleistung, sodass wir da HDMI nicht, auch nicht voll verarbeiten wollen. Wir brauchen es nicht, also brauchen wir uns auch nicht die Arbeit machen, das Ganze digital irgendwie runterzurechnen. Hinterher reicht uns ein analoges Signal, das relativ schlecht ist. Also wirklich das Videosignal, was hier ankommt, runtergerechnet mit der Config dann noch auf die Hälfte geteilt und dann die Framerate noch mal ein bisschen verringert. Das ist ein ultra schlechtes Bild, also ich glaube, ich würde nur auf eine Tiefmarke scharf draufpassen, aber es reicht wirklich aus.
Das ist nicht wenn ich am Fernseher direkt einen analogen Ausgang habe, kann ich den dann direkt überbringen in den Körper?
Wenn es ein analoger Ausgang ist, ja klar. Also wenn der Fernseher ein analoges Bild, einen analogen Bildausgang liefert, kein Problem. So, zum Material. Raspi 2 mit Micro-SD-Karte ist, glaube ich, klar. Wichtig sind ja die LEDs. LEDs müssen A einzeln ansteuerbar sein, wenn man einzelne LEDs eben ansteuern möchte, was unser Ziel ja war. Und da gibt es verschiedenste Controller. Also LED-Stripes bei Amazon, Alibaba und Konsorten mit verschiedensten Controllern. Wir haben uns für den BS2801 entschieden. Das war so der Content in einigen Foren, dass die am einfachsten anzusteuern sind und auch am schnellsten reagieren. Und auch vom Preis her recht günstig sind. Der WS2801 Controller ist auch in einigen MB-Lite Nachrüstsets, die es so frei zu kaufen gibt, im Normalfall mit drin. Die Nachrüstsets haben aus unserer Sicht einen großen Nachteil. Die sind A verkabelt und B sind es zwar LEDs, aber mit einer etwas größeren Hülle. Das heißt, ich habe da wirklich wie so kleine Birnchen hinten dran hängen. Wollten wir auch nicht. So eine LED-Leiste oder ein LED-Stripe hinten dran kleben und gut ist. Und dann eben ein Audio-Video-Grabber, ein HDMI-AV-Converter, ein HDMI-Splitter und ein Schaltnetzteil oder ein PC-Netzteil. Weil wir brauchen ungefähr bei den LED-Stripes 10 Watt pro Meter LED. Ungefähr. Ja. Also bei voller Leistung, bei voller Helligkeit und bei voll reinem Weiß. Dann braucht die LED-Leiste oder braucht die einzelne LED am meisten Strom. Und da sind wir halt einfach her und haben das einfach mal ganz grob überschlagen mit ein bisschen von Raspi noch mit dazu. Und haben gesagt, okay, dann nehmen wir ein PC-Netzteil. Pollen sind wir kurz rübergefahren, das ist quasi von uns vom Office aus relativ nah. 15 Euro, 250 Watt. Netzteil. Und das noch ein bisschen umgebaut.
Oder ein PC.
Oder ein alten PC, ja. Wir haben das ganze Ding 10 Mal gebaut und dann haben wir das halt 10 Mal das, 10 Mal LED-Stripes, gefühlt einen halben Kilometer LEDs. Jeder hat vorher ausgemessen, für den 42 Zoll Fernseher waren es 3 Meter und ein paar Zerquetschte. Was übrigens auch der teuerste Part in der ganzen Geschichte war. Also LEDs sind locker mit 80 bis 150 Euro je nach Fernsehgröße mindestens drin. Ist aber unterschiedlich und noch billiger wie ein Philips Fernseher. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein bisschen HiFi-Kabel, HDMI-AV-Kabel, USB-Kabel, ein paar Stromschläuche, wenn wir das PC-Netzteil ein bisschen bearbeiten, schöner machen, also wirklich nur noch die Kabelchen rausgucken lassen, die wir auch wirklich brauchen. Den Rest haben wir in dem abgeschnittenen Stromschlauch drauf, damit da nichts passiert. Ein bisschen Klebeband. Klebeband ist immer gut. Lötkolben, ja. Gesamtkosten machen wir ungefähr bei 200 bis 150 Euro pro Fernseher. Und halt ein bisschen Zeit. Ja, und das war unsere größte Stolperfalle überhaupt, unser größtes Problem überhaupt. Wir haben das Bild wunderbar bekommen. Wir haben das Bild auch anschauen können auf dem in Hyperion ist alles angekommen, aber eben nicht synchron. Da konnten wir tun, was wir wollten. Wir waren kurz davor wirklich zu verzweifeln, bis einer mal auf die Idee gekommen ist, welcher Chip ist da wirklich eingebaut. Und da hat uns leider die Verpackung etwas angelogen. Da haben wir uns auch bei Alibaba die Videobacker, glaube ich, bestellt. Und da war was anderes, ein anderer Chip auf der Verpackung gestanden, wie in Wirklichkeit drin war. Hätten wir es bei Amazon gekauft, hätten wir uns Zollgebühren gespart und hätten die Dinger gleich richtig bekommen. Das heißt, wir haben einen Logilink VG001A bestellt. Hinterher dann. Da hat es dann innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde, war jeder glücklich, es hat funktioniert und hätte uns, glaube ich, 4 Tage lang Signal analysieren im Ostsee. Warum ist das alles so langsam? Und hinterher war es eigentlich nur der Videograbber, der das Bild eben nicht schnell genug verarbeiten konnte, warum auch immer. Wir hatten einen SDK 1160 Chip bekommen. Meistens steht es auf der Verpackung drauf. Auch bei Amazon steht, wenn man eben nach Logilink VG001A sucht, steht drin, das ist der. Ich kann nur empfehlen, sicher gehen, einmal Deckel abnehmen und auf dem Chip steht wirklich drauf, welcher Chip auch da wirklich drin ist. Sonst unter Umständen viel Spaß bei der Federsuche. Macht nie wirklich Laune.
Amazon kann ich ja zurückschicken, wenn der Refinitiv drin ist.
Genau.
Alibaba nicht so gut, oder?
Genau. Ja. Also ich habe auch dann bei Amazon habe ich nochmal einen bestellt, da stand dann auch VG001A drauf. In den Kommentaren stand drin, ja, es kann sein, ich habe 3 Stück bestellt, 2 waren gut, einer war auch wieder der SDK 1160. Habe ich 2 Stück bestellt, einer war gut, einer war nicht gut. Den einen nicht gut, habe ich halt wieder eingepackt, habe ihn wieder zurückgeschickt. Jetzt nicht mit dem Motto, es gefällt mir nicht, weil ich hätte ihn ja auch gerne behalten für einen Kollegen, sondern ich habe reingeschrieben, pass auf, es ist nicht das, was in der Produktbeschreibung angegeben war. Es ist nicht der VG001A, sondern es ist ein SDK 60 als Beispiel. Als dritte Möglichkeit gibt es noch den UTV007, das ist auch noch ein Chip, der wunderbar funktioniert. Hat ein anderer Kollege herausgefunden, der ist eben über einen anderen Weg.
Hast du zufällig bei dieser Logilink-Sache, dass du da unterschiedliche Seriennummern hast, dann hast du ja schon mal, der, keine Ahnung, Hardware-Version so und so hat den und den Chip oder der andere Hardware-Version sowas?
Da haben wir jetzt nicht drauf geachtet.
Ich kann ja schon mal von verschiedenen Routermodellen sagen, das hat ja auch schon mal, je nach Hardware-Stand sind halt dann unterschiedliche Chips verbaut. Aber
wir haben nach UTV007 bzw. nach VG001A gesucht.
Okay.
Und das hat auch in den Kommentaren eben drin gestanden, ja. Hey, pass auf, es kann sein, dass da ein anderer Chip mit drauf ist, aber im Normalfall ist da, sag mal, der gute Chip eingebaut. Mhm. Ja. Bei mir war es 50-50, mhm. Andere Kollegen haben dann sich den gleichen bestellt und gesagt, hey, wir haben sofort den richtigen bekommen, wir mussten gar nichts einmal bestellen. Okay. Das ist, ich weiß nicht, ob Absicht oder Zufall, so haben wir es so ein bisschen eingebaut. Okay. Ja, von der Hardware. Wir haben auch gesagt, wir wollen Strom nur vom Netzteil, das heißt auch der Raspberry wird über das ganz normale PC-Netzteil gesteuert. Die LEDs werden über das PC-Netzteil gesteuert. Wir haben auch den Splitter, alles an das PC-Netzteil angeklemmt, sprich einmal Schalterchen um, alles hat Strom, Schalterchen zu, alles ist aus. Halt über diesen Schalter am PC-Netzteil. Natürlich ist es auch separat möglich. Wir haben das Ganze Netzteil einmal auseinandergenommen, einmal Deckel abgeschraubt und alle Kabel in innen gekürzt, damit auch außen nichts rumhängt, Schrumpfschlauch drauf und dann ist die Sache safe. Ich glaube, hier braucht man erzählen, wenn sich jemand nicht weiß, dass ich Hilfe hole, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ich würde dazu angehalten, auch diesen Hinweis mit reinzuschreiben, ja? Dass auch keiner auf die Idee kommt, den Stromstecker am Netzteil dran zu lassen. Schön abziehen. Jo, dann zum Raspi. Von der Nummerierung her ist relativ einfach beim Raspberry 2. Pin 1 ist immer am nächsten zur SD-Karte, wenn man einfach oben drauf schaut. Und dann haben wir genommen, wenn ich mich nicht ganz täusche, Pin 2, Pin 6 und 16 und 19 und 23, genau. Für 2 und 6 haben wir Strom und Pin 19 und 23 einmal als Input-Output, also als Signalleitung für die LEDs und auf Pin 23 die Zeit, also eine Clock, ein Clock-Signal. Mehr ist es im Prinzip nicht zu tun. Ein bisschen unschön draufgelötet, hat funktioniert, hat gehalten, war ein Testaufbau. Hier haben wir, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar Netzwerkkabel verwendet, weil es war ein schönes stabiles Netzwerkkabel. Ein kleines Loch ins Raspberry-Gehäuse reingebohrt und ein Kabel rausgeführt und haben dann direkt an den LED-Stripes und zum Strom auch noch abgezweigt von Raspberry. So sieht das Ganze nochmal verkabelt aus. Wichtig ist hierbei, bei den LED-Stripes, ich habe immer die gleiche Reihenfolge: Input, Controller, LED, Output. Ich kann die LED-Stripes jederzeit an den Stellen hier dran auseinanderschneiden, wieder zusammenlöten oder halt über Kante, zur Kante hin kappen, 90 Grad drehen und dann mit ganz normalen Käbelchen zusammenlöten. Wichtig ist eben, dass die Reihenfolge nicht vertauscht wird. Immer von Input zu Output, auch bei der Signalleitung. Es geht nichts kaputt. Also selbst wenn die LED falsch schon irgendwo getrennt und dann Output zu Output zusammengelötet wird. Auch wenn das passiert, ist nicht schlimm, es geht nichts kaputt, das Signal geht einfach nur nicht weiter. Das heißt, ihr wundert euch dann, warum funktioniert hier die LED und ab diesem Cut funktioniert sie nicht mehr. Ist die jetzt kaputt? Meistens ist es einfach nur falsch rum angelötet. Auch an den Schneidestellen, die sind erstmal direkt miteinander verbunden, aber ich habe eben die Möglichkeit, direkt Lötpunkte oben drauf zu setzen, ohne dass da was irgendwie passieren kann oder wegschmelzen kann. Klar, wenn man es ein bisschen zu oft probiert, ist auch der Lötpunkt irgendwann kaputt. Ein Element ausschneiden, das nächste ranlöten, ist kein Problem. Zur Software. Wenn man Ubuntu 14.04 Image verwendet, haben den Netzwerk-Config angepasst, haben NTP-Daten reinstalliert, Standard einfach und SSH konfiguriert. So, dann haben wir den USB-Stick angeschlossen. Dann ist einfach relativ simpel festzustellen, läuft das Ding oder läuft es nicht, gibt es DevVideo 0. Ist das da, ist alles gut, ist es nicht da? Wahrscheinlich ein etwas älterer, ein etwas zu neuer Stick. Unter Umständen, wenn es die Sticks sind, die ich vorhin genannt habe, sollte es da keine Probleme geben. Muss man ein paar Pakete noch nachinstallieren. Dann haben wir noch das System einmal abgegradet und dann kommt der eigentliche Spaß. Das Install-Skript von Hyperion runterladen, ausführen und mehr müsst ihr erstmal nicht tun. Dann ist die Software drauf. Und wenn LEDs angeschlossen sind, könnt ihr theoretisch die LEDs direkt testen. Ja, wenn die an den richtigen Pins angelötet sind, packt es Hyperion, diese sofort anzusprechen. Das Interessante bei der GT ist hinterher die Einstellung. Das dauert, ich denke mal, auch noch 1-2 Stunden, bis das alles sauber funktioniert, vor allem sauber getestet ist. Das ist ein GUI-Programm, das ist ein Jar-File, das auch in diesem Hyperion-Folder hinterher mit dabei ist. Das kann man auf dem System selbst ausführen, das kann man aber auch, wenn man eine GUI installiert hat, man kann es aber auch auf dem Notebook irgendwo auf meinem Notebook ausführen oder am Rechner, ist eigentlich kein Problem. Hauptsache Java drauf, fertig. Wichtig hierbei ist, ihr müsst einmal einstellen, welcher LED-Controller wird verwendet. Da gibt es eine ganze Menge. Solltet ihr keine WS2801 bekommen, weil ausverkauft, was auch immer, würde ich vorher in die GUI reinschauen, was supportet die GUI überhaupt oder in der Doku nachschauen und dann gegebenenfalls vielleicht auch einen neueren Chip verwenden. Oder einen anderen Chip verwenden. Dann müssen wir die RGB-Order einstellen. Die RGB-Order ist immer abhängig von den einzelnen Leisten. Welcher Teil hiervon ist rot, gelb und blau? Das ist wirklich Glückssache. Das muss man ausprobieren. Das heißt, wir stellen als Beispiel eben RGB ein und schaltet dann mit Hyperion auf Rot und wenn Rot kommt, ist R an der richtigen Stelle. Kommt anstatt Rot eben Grün, dann muss ich halt aus RGB, muss ich halt GRB zum Beispiel machen. So lange, bis ich halt eben die richtige Reihenfolge rausgefunden habe. 4, wenn es dann, wenn man nochmal sicher gehen will, dass man alle nochmal durchtestet. Und dann wird es interessant, denn ihr müsst jetzt schauen, wie rum habt ihr eure LED-Leiste montiert. Und zwar, wenn man von vorne drauf schaut, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, also wo ist quasi der Input und wo fängt das Signal an reinzulaufen in die LED-Leiste, das heißt einstellen, clockwise oder counterclockwise, damit eben weiß, wo fange ich an. Und dann geht es ans Zählen, wie viel habe ich horizontal und wie viel habe ich vertikal, wie viele LEDs. Das natürlich beim Aufkleben von den LED-Leisten würde ich jetzt halt schauen, dass ich die an der gleichen Stelle beginnen lasse. Das heißt, die oberste LED ungefähr auf der gleichen Höhe, sodass die unterste LED auch ungefähr auf der gleichen Höhe ist. Dass man da keinen Versatz drin hat, weil er geht auch davon aus, dass die beiden gegenüberliegen. Also dass die LEDs immer gegenüberliegen und übereinander liegen. Davon geht Hyperion erstmal aus. Was man auch noch einstellen kann, ist ein Bottom Cap, das heißt, wenn ich hier unten aufgrund von Gegebenheiten im Fernseher, weil der hinten so einen Bauch hat oder was auch immer, oder ich wirklich einen Standfuß dran habe, kann ich hier ein Gap noch einstellen. Und was muss man noch einstellen? Genau, die erste LED nummeriert er hier irgendwo zufällig durch. Mit dem LED Offset eben. Hier unten stehen noch Zahlen mit dran. Mit dem LED-Offset so lange durchklicken, bis die Zahl 1 auch wirklich an der ersten LED angekommen ist. Dann rotiert er das Ganze einmal so durch. Also ihr könnt natürlich auch hier oben in der Ecke anfangen und die Leisten ziehen, also die Leiste einmal rumziehen. Ja, dann muss man eben mit dem First LED-Offset so lange durchrotieren, bis man an der richtigen Stelle ist. Und dadurch, dass er weiß, wo ist meine erste LED, die ich ansteuern muss, wie viele LEDs habe ich horizontal, vertikal, somit gesamt, was für ein Bottom Gap habe ich noch mit dabei, weiß er genau, welche LED an welchem Punkt vom Fernseher sitzt. Danach habe ich hier unten mein Input und kann dann angeben, wie groß ist der Bereich hier vom Fernsehbild, der analysiert werden soll. Wie viele Pixel nach oben und wie viele Pixel in die Breite. Und diese einzelnen Kästchen, man sieht es so ein bisschen schemenhaft, diese einzelnen Kästchen, da werden alle Pixel genommen und gemittelt. Das heißt, je weniger unscharfe, halbierte PAL-Pixel ich da habe, desto schneller ist Herr Perrin auch mit dem Mitteln. Ja, wenn ich jetzt hier eine Full-HD-Auflösung hätte, dann hat er hier ein paar mehr Pixelchen zu mitteln, wie wenn er hier nur, ich sag mal, 5 oder 10 mini-kleine quasi von dem mini kleinen unscharfen Bild 10 Pixel zu mitteln hätte. Je weniger oder je schlechter mein Input-Bild ist, desto ungenauer ist natürlich auch meine Output-Farbe. Das ist einfach so eine Spielerei, die man einfach ausprobieren muss. Config zeige ich nachher, da zeige ich noch ein paar Worte dazu. Das Tool macht im Prinzip nichts anderes, wie euch die Hyperion-Config zusammenbauen. Wer JSON mag und die einzelnen Parameter kennt, darf sich das Ganze auch gerne selber tun. So spuckt das Tool hinterher eine Config aus, die kann man direkt in Hyperion laden und wenn Hyperion gestartet wird, nimmt er automatisch den Input von dem USB-Stick von DevVideo 0 und steuert die LEDs an.
Das habt ihr gebaut, dieses Tool?
Nee, das Hyperion ist ein Open Source Tool. Haben wir ganz normal.
Ja klar, aber das ist für Ambilight schon gebaut.
Genau.
Hyperion ist einfach für Ambilight.
Genau. Also es wurde eigentlich dazu gedacht, oder ist eigentlich dazu gedacht, LEDs anzusteuern, über eine Handy-App zum Beispiel, dass ich sagen kann, hier, ich hätte dann die LEDs irgendeinen Effekt drüber laufen. Und das Ganze hat sich auch in der Community weiterentwickelt hin zu, hey, wir machen daraus ein Ambilight. Zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, hat es doch keiner geschafft, das Ding auf dem Raspberry 2 zum Laufen zu kriegen. Wir haben gesagt, okay, wir probieren den ganzen Mist aus, wenn irgendwo was zu programmieren ist, programmieren wir das Ganze. Das Hauptproblem waren hinterher einfach die Videograbber. Der Rest hat relativ gut out of the box funktioniert.
wie tut das, wenn ich auf dem Raspberry keine Oberfläche habe und das vom Notebook laufen lasse? Die finden sich irgendwie im Netz, das Config-Tool und das.
Nee, das Config-Tool spuckt den Config aus.
Ah,
der Config-File.
Okay. Und das kopiere ich rüber. Okay, klar.
SCP fertig. Ja, das ist diese Hyperion-Config-JSON, die spuckt das Tool aus. Theoretisch kann ich es aus dem Tool auch abspeichern nach Ordner X, wenn ich möchte. Wie gesagt, wir haben die Raspis ohne GUI gemacht, die Configs haben wir am Notebook gemacht und haben die über ein SSHFS einfach mal schnell, damit wir nicht mehr jedes Mal ein SCP machen müssen, einfach eingemordnet. Starte dann mein Hyperion. Und solange der kein Input-Signal bekommt, ist der Bildschirm erstmal, also zeigt erstmal ein blaues Licht an. Blaues Licht sehen wir gleich, ich habe hier noch ein Foto von. Und dann geht es ans Durchprobieren, das habe ich eben gerade schon gemeint. Mit Hyperion Remote ist auch ein Kommando, das quasi jetzt auf der, was jetzt quasi existiert durch die Installation, können wir mit -C eben für alle LEDs eine bestimmte Farbe setzen. Und dann eben schauen, okay, passt diese RGB-Order. Falls sie nicht passt, eben ändern, Config, da kann man theoretisch auch die Config einfach aufmachen, einmal aus RGB, BGR machen, nochmal testen, fertig. Danach geht es ins Feintuning, also wenn das da hier funktioniert, geht es ins Feintuning. Das heißt, wir müssen schauen, wie sieht das Bild aus, das an dem Videograbber ankommt. Gegebenenfalls schwarze Balken abschneiden, gegebenenfalls mehr Stauren, mehr Strecken, was auch immer, so damit es halt eben auf unser Fernsehbild passt. Und dann den Grabber konfigurieren. So sieht das Bild aus, wie es bei uns standardmäßig aus dem Grabber rausgefallen ist. Das heißt mit schwarzen Balken. Jetzt wollen wir aber nicht, dass irgendwo hier in der Mitte Hyperion abtastet, sondern wir wollen es wirklich am Rand abtasten. Dass diese Pixel, die am Rand sind, die ersten 5 Reihen, sage ich mal, die wollen wir wirklich abgetastet haben. Also müssen wir einfach die schwarzen Balken abschneiden. Das Ganze kann man mit dem Befehl einmal tun, also mit Hyperion-V412 spreche ich diesen Videograbber an. Oder spricht Hyperion diesen Videograbber an. Ich gebe ihm mit, welche Größe das Bild hat und wie ich croppen möchte. Croppen kann ich nicht nur die Höhe jeweils 10 oder jeweils 5 oder die Breite, sondern ich kann auch sagen Crop Bottom, Crop Top. Wenn ich warum auch immer unten, in dem Fall habe ich jetzt hier einen größeren schwarzen Balken wie oben, dann kann ich sagen, bitte unten 6 Pixelreihen wegschneiden und oben nur 2. Das mache ich so lange, bis ich keine schwarzen Balken mehr habe, bitte aber auch nicht zu viel, weil sonst wandert ihr zu weit nach innen und es werden die falschen Pixel und Umständen gedeckt. So soll es ungefähr ausschauen. Genau, mit minus Screenshot kann man Screenshot dann eben erstellen, das ist auch wieder ein bisschen Arbeit, Screenshot aufmachen, nachschauen, Config ändern.
Von was hängen die schwarzen Balken ab, wie dick die sind? Ist das von der Eingabequelle abhängt? Oder?
Vom Video, es hängt am Videograbber, an diesem USB-Stick.
Also es ist immer gleich.
Genau. Okay. Ja, muss man einmal ermitteln und das war's. Also es ist quasi die Kombination zwischen dem Splitter und dem Wandler und dem Grabber. Das ist halt ein bisschen analoge Hardware, wo man einmal sich die Werte raussuchen muss und fertig.
Ohne Screenshot würde das Bild irgendwo anders hingegeben.
Genau, ohne Screenshot würde er das Bild halt einfach irgendwo ins Nirvana reinladen. Also er würde einfach keinen Screenshot davon erstellen. Er würde einfach sagen, okay, er fängt jetzt an mit Grabben, er liest jetzt einfach die Bilder ein, speichert die keine Ahnung wohin, aber ihr könnt es nicht überprüfen, oder andersrum, ihr könnt es nur überprüfen, wenn ihr eine GUI auf dem Raspberry drauf installiert habt und dann meinetwegen mit VLC von dem hier das Videosignal abgreift. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das hatten wir dann zum Schluss getestet, wo wir dann gemerkt haben, also irgendwas passt an dem Videograbber nicht, weil der Videograbber eben hängt. Also es liegt nicht im Hyperion, sondern es liegt im Videograbber, dass der das Signal nicht schön smooth überspielen kann. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man es eben bei VLC zum Beispiel sich das Videosignal anschaut, hat aber halt den Nachteil, da ist es automatisch Grappen, das Croppen nicht so ohne weiteres feinjustierbar. So mache ich halt einen Screenshot und kann mir den im Detail anschauen. Dann kann ich mir so noch herscrollen, ob ich dann wirklich noch eine Pixel leise schwarz unten drin habe oder eben nicht. danach in dieser Hyperion-Config einmal die, die Input-Config niederschreiben mit genau den Informationen, die ihr jetzt ermittelt habt. Das heißt einmal das Device, das Video 0, dann der Standard Pilot NTSC. Das ist wiederum abhängig von dem AV-Band, weil der hat so ein Schiebwort, also unsere zumindest hat so ein Schiebwort, dass ich zwischen PAL und NTSC wählen konnte. Wir hatten mit PAL das flüssigere Bild. Dann die Länge und Breite, die ihr auch hier beim Screenshot verwendet habt. Dann haben wir hier eben die Framerate halbiert, weil brauchen wir nicht unbedingt. Der einzige Nachteil bei der halbierten Framerate ist bei so schnellen Sachen wie jetzt Formel 1 oder Fußball. Wenn da ein Ball wirklich aus dem Bild rausfliegt, dann kann es sein, dass er das gar nicht mitbekommt, weil es halt einfach für das schlechte Bild zu wenig Frames war. Aber für normalen Kinofilm reicht das voll, also meiner Erfahrung nach vollkommen.
Du wolltest die Load weniger haben.
Genau. Das heißt, Estimation um 8, das heißt einfach das Bild, was an sich schon schlecht ist, nochmal um 8-fach kleiner gemacht, damit er einfach wirklich nichts zu rechnen hat. Und dann hier die Crop-Raten eintragen. Und das war's. Die Config wird automatisch, der Rest der Config wird automatisch vom Tool erstellt. Die Grabber-Config müsst ihr reinladen. Und somit steht die eigentliche Hyperion-Konfiguration. Können dann starten, Auto starten, dann gut, je nachdem. Der einzige Nachteil bei der Geschichte ist, wenn ihr es einmal über die Handy-App gesteuert habt oder über eine API gesteuert habt, während MB-Light aktiv war, müsste MB-Light wieder automatisch aktiv schalten. Das heißt, da hatte ich auch das Problem, MB-Light war aktiv, das Telefon hat geklingelt, sprich, während des Kinofilms hat hinten der Fernseher angefangen rot zu blinken. Und danach war MB-Light quasi tot. Okay, kann man umgehen, muss man eben schauen. Also der MB-Light-Prozess, dieser Hyperion-Prozess war beendet. Haben wir halt einen Dienst implementiert, der prüft, läuft der MB-Light-Prozess und kommt ein Bild über Video an, also MB-Light wieder laufen lassen, als Beispiel. Oder halt eben über die Handy-App kann man Trigger noch setzen, dass er remote einen Befehl ausführen soll. Zum Aufbau. Wir haben es so verbunden, einfach ein paar Käbelchen genommen, so ein Flachbandkabel gekauft, haben die auseinander gezwirbelt, haben die Ecken verbunden. Man kann auch Eckverbinder kaufen, man kann das Ganze auch ohne Löten machen. Das Ganze nur geklippt, also einfach nur drauf gedrückt, drauf gepresst. War uns zu wenig Arbeit, wir wollten löten, deshalb haben wir es mit Käbelchen gemacht. So sieht das Ganze dann hinter dem Fernseher aus. Man sieht jetzt relativ schlecht, ich habe hier unten den Raspberry. Ne, das gelbe ist das Netzwerkkabel, das aus dem Raspberry rauskommt, wo Signalleitung und Clockleitung rauskommt und die Stromzufuhr für den Raspberry. Hier unten wird dann geht die LED 1 quasi los. Also hier das Kabel ist hier dann angelötet, auch mit Strom. Und gleichzeitig kommt hier auch der Strom an vom Netzteil. Strom wird dann auch hier hochverteilt an den AV-Wandler. Unten drunter hängt der Splitter. Oder oben drüber. Ich sehe jetzt auch nicht, das ist alles schwarz. Entweder unten drunter oder oben drüber hängt der Splitter. Der auch dann über Strom versorgt wird. Und hier ist der USB-Stick mit der Kabellage hier hoch. Das habe ich jetzt noch hinten an den Leisten entlang gelegt, damit es ein bisschen schöner aussieht. Im Grunde hängt wirklich alles hinten am Fernseher dran. Von vorne sieht man erstmal bis auf das eine einzige Kabel, Stromkabel, das vom Netzteil nach oben kommt, nichts.
Das Netzteil steht irgendwo.
Das Netzteil steht im Schrank. Da will ich irgendwann noch so ein lüfterloses kleines Schaltnetzteil hinbauen. Ist aber mit dem Haustier und offenen Kontakten immer so ein bisschen schwierig. Eigentlich brauchst du Luft zum Kühlen, aber eigentlich hätte ich gern, dass die ganzen Kontakte damit quasi alles abgeschimpft, dass da nichts passiert. Deshalb, da haben wir nämlich nicht angefangen. Ich habe es immer noch mit dem PC-Netzteil. Und dann sieht das Ganze im Testen so aus. Das war quasi der erste Blautest. alle LEDs funktionieren. Und dann hängen wir das Ganze an die Wand. War auch der erste Testaufbau. Das sind jetzt Testvideos von bei YouTube. Ambilight Testvideos, zum Teil von Philips oder von anderen Leuten, die jetzt einfach gesagt haben, wir hätten hier in Armin eine Möglichkeit, oder haben die hier ein Video zusammengestellt, wo du halt ein Ambilight eben testen kannst. Ja, wo dann irgendwelche Farbkreise, einmal alle Farben in so einem Regenbogenkreis und die Gegend, man dann auch wirklich gucken kann, passt die Ausrichtung der LEDs. Oder habe ich jetzt das Rot, was eigentlich hier sein müsste, irgendwo ganz auf unten? Also habe ich beim Zusammenzählen der LEDs irgendwo einen Fehler gemacht. Ja? Das sieht man vielleicht beim normalen Kinofilm nicht so. Dafür gibt es bei YouTube wunderbare Testfilme, nenne ich es einfach mal. Und ja, man sieht jetzt hier, wenn man es ganz genau anschaut, irgendwo ist mir hier beim Zählen was wahrscheinlich schief gelaufen. Weil eigentlich müsste er ab hier dann dunkel machen.
Ja? Und links daneben steht ein Schrank oder das Schwarze?
Das da hier ist ein Vorhang.
Und wie hat sich das Fernsehverhalten geändert nach dem Aufbau?
Eigentlich gar nicht. Also zum normalen Fernsehgucken nutze ich es nicht, weil ich habe mittlerweile satt mit einem eingebauten Receiver. Ich habe es jetzt vor 2 Tagen an den neuen Sky-Receiver angeschlossen. Irgendwie habe ich mir gedacht, ich muss mir Sky holen. Da werde ich mal mit Fußball gucken, wie das dann funktioniert. Ob das irgendwie, aber für Kinofilme, also oder alles, was irgendwie mit Filmen, iTunes, Amazon Prime Video oder sowas angeht, da schalte ich das Ding eigentlich immer an. Wenn man so einen Videoabend macht oder so. Das hat einfach was. Wohnung ist dunkel. Das Bild an sich wirkt einfach optisch größer. Auch wenn es wirklich nur ein bisschen Licht an der Wand ist. Aber es ist nicht so, ich habe einen Kasten, wo Farbe rauskommt. Und der Rest außenrum ist dunkel. Sondern ich habe es halt einfach angenehmer.
Das ist der moderne Ersatz für die Hintergrundbeleuchtung. Wie man früher gesagt hat, damit das Auge sich nicht dauernd adaptiert,
genau.
Ey, dunkel, mach ein Licht dahinter. Das ist jetzt die moderne Form schon durch.
Die allererste, da hieß es noch nicht Ambilight, die allererste Hintergrundbeleuchtung von Philips war wirklich nur eine LED-Leiste, die konnte eine einzige Farbe. Und die konnte man mit der Fernbedienung dann nochmal separat steuern. Da habe ich dann überlegt, habe ich jetzt Fußball grün. Dann schalte ich jetzt mal auf grün. Dass es ein ganz anderes Grün war, hat erstmal keine Rolle gespielt, aber man hat erstmal diesen optischen Effekt eben gehabt. Hast du noch eine Frage?
Ja, wegen dem Gelb, das viel weiter geht, ist das nicht einfach überstrahlen dann, weil das ist ja, wenn die LEDs aus sind, dann leuchtet das ja trotzdem rüber, oder?
Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass der, also hier unten hat auf jeden Fall die LEDs abgeschalten. Man sieht auch hier, er hat hier ein bisschen blau überstrahlt. Das Bild ist auch nicht unbedingt das Beste. Ich müsste echt mit dem Bild nochmal ausprobieren. Hier oben sieht man es halt, finde ich, relativ gut. Er hat hier eine gute Kante drin, also eine relativ gute Kante, wo er hier gelb hat und hier geht es dann ins Dunkle über. Von dem her, an der Stelle, denke ich, ist alles richtig. Ob es das wirklich da unten fehlkonfiguriert, dass man so überstrahlt ist, müsste ich jetzt echt nochmal ausprobieren.
Kannst du das dimmen, das Ambilight? Also das? Okay, denn die sind ja häufig zu hell, nehme ich an.
Genau. Das kannst du dimmen, auch in der Config. Kannst du sagen, er soll das Signal einfach also 1.0 ist aus. Mhm. Ja. Und auch für den Stromverbrauch kann man theoretisch sagen, er soll es bitte nur auf 0, machen. Aber nur dann, wenn es auch wirklich zu hell ist. Im Normalfall erkennt die Software selbst, wie hell sie die ganze Geschichte schalten muss. Aber wenn es grundsätzlich immer zu hell ist, dann kann man es auf jeden Fall dimmen.
Okay, und 1.0 ist aus, 0.0 wäre voll.
Volle Leistung, genau.
Kann man denn dann auch die Update-Geschwindigkeit einstellen? Also beim Philips Ambilight, da kann man ja also verschiedene Modi einstellen, soweit ich weiß. Mhm. Und da gibt es ja so ganz dynamisch, wo es dann wirklich exakt zum Bild passt und halt so, was ich jetzt zum Beispiel lieber habe, was so eher langsam sich anpasst.
Kann man einstellen. Kann man gut einstellen. Da kann man auch einstellen, ob man wirklich einen harten Übergang haben möchte. Also ob die LEDs wirklich schalten sollen oder ob die schön smooth die Farben wechseln sollen. Kann halt sein, dass dann einfach, wenn wirklich, also sieht man wunderbar bei diesem Testbild, so ein Farbfächer, Farbkreis, der quasi einmal über den Bildschirm wandert. Wenn man das Ganze auf smoothen Übergang quasi hat, da sieht man die einzelnen Farben nur noch sporadisch. Weil dann mischt er halt einfach zusammen und sagt, hey, wir machen jetzt erstmal easy going, einmal quer drüber.
Du sprachst von der App.
Mhm.
Kommt die über Hyperion oder kommt
die App?
Ja, aber unter dem Namen Hyperion?
Hyperion.
Okay,
wenn ich mich nicht ganz täusche, schau mal ganz kurz, aber die heißt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, wirklich, kommt einfach nur Hyperion. Und steuert die Geschichte relativ gut. Ja, die heißt also einfach nur Hyperion. Was die Software auch kann, es hat eine API, das heißt, ihr könnt auf irgendwelche Aktionen, sei es die Hausautomation, sei es die Telefonanlage, sei es irgendwas auch immer, die Katze ist zur Katzenklappe reingelaufen, irgendein Signal an Hyperion schicken, da läuft einfach ein Daemon im Hintergrund. Der hat einen Port aufgestellt, eine API bereit, auch die gleiche API, die das Handy auch verwendet. Und dann kann das Ding irgendetwas tun. Ihr könnt auch bestimmte Muster hinterlegen, also ein Rainbow, der einmal im Kreis läuft. Oder hier wie Knight Rider, einmal das rote Licht rechts nach links, und zwar nicht einmal im Kreis, sondern wirklich von der rechten Seite bis zur linken Seite wieder zurück. Macht die Software im Prinzip automatisch. Die Effekte sind auch relativ einfach zu schreiben. Es ist wirklich nur, welche LEDs in welchem Bereich sollen angehen und zwar wie lang und fertig.
Angeleitet ist da jetzt quasi schon vorhinterlegt. Wenn ich was anderes mit Netz machen will, dann schreibe ich es selber.
Sag mal so, wenn du die App verwendest, ist MP-Lite nicht vorhinterlegt. Du hinterlegst im Prinzip nur in der Geschichte hier, was deine LEDs machen. Das hat mit MB-Lite an sich noch nichts zu tun.
Na, der Aufbau der LEDs einmal außenrum ja schon.
Der Aufbau, genau. Der Aufbau schon. Also die Geschichte ist schon auf MB-Lite ausgelegt. Aber was du hinterher damit machst, ist vollkommen dir überlassen.
Wenn ich einen Streifen mache oder um den Raum rum, dann muss ich halt irgendwie was selber verwenden.
Ja, wenn ich mir das Ganze jetzt als Raum vorstelle, aus Draufsicht, ja, ich kann auch nur eine Strecke machen, indem ich keine Horizontalen habe. Mach oben 20 Stück und unten ein Gap von 20, dann habe ich eine Strecke. Wäre ist auch eine interessante Geschichte für eine Raumbeleuchtung. Wäre echt mal auszuprobieren. Sage ich aber gleich, die LEDs sind einzeln ansteuerbar, die Dinger sind nicht billig. Also für für meinen Fernseher mit 42 Zoll haben wir rund 80 bis 100 Euro nur für LEDs ausgegeben. Zum Teil die 60 und 65 Zoll Fernseher dementsprechend teurer. Mhm. Haben aber auch den Vorteil, wir haben mehr LEDs wie in einem Standard Philips Fernseher. Auf die Fernsehgröße. Mhm. Wenn ihr euch die Dinger selber zusammenbauen wollt, sprich Controller kaufen, in Masse bei Alibaba die LEDs, also die drei Farben LEDs kaufen, dann kannst du den Abstand zwischen den LEDs vergrößern. Und ist halt dementsprechend günstiger. Also wäre auch eine Möglichkeit. Und ich kann es aus Erfahrung sprechen, wenn man sich so eine indirekte LED-Beleuchtung einbauen lässt, wo nicht jede LED einzeln ansteuerbar ist, aber wo ich theoretisch einzeln ansteuern kann, aber die Hardware außenrum es nicht zulässt, sondern einfach nur vorgefertigte Lauflichter eingebaut hat, ist man da bei so einem 50 Quadratmeter Wohnzimmer schon bei über 1000 Euro nur LEDs. Zumindest laut Elektriker.
Genau, wenn man es selber macht, wahrscheinlich nicht.
Wenn man es selber macht, wahrscheinlich nicht. Aber wenn du es mit diesen LEDs machst, dann kann es auch ganz schnell arm werden. Bei der Geschichte.
Wie viele LEDs pro Meter waren das?
Ich habe 3 Meter LEDs verbraucht und hatte hinterher irgendwas um die 70, glaube ich. Ich weiß auch mal, 16 und 7. Um die 40 LEDs für 3 Meter. Also ungefähr 10 LEDs pro Meter. So ganz grob. Ein Element ist ungefähr so groß, das ist an der Seite 5 cm ungefähr. Ja. Gut.
Du könntest auch an 3 Seiten angeleiten oder damit machen, oder?
Na klar.
Ja,
das ist egal. Mhm. Ja. So hat es dann Philips am Anfang auch gemacht. Haben erst nur an der Seite, dann haben sie oben dazu gemacht,
genau.
Haben sie unten dazu gepackt. Kann man auch machen. Einmal noch die komplette Pin-Belegung von Raspi 2. Ich weiß nicht, ob die Folien hinterher irgendwo auf der Homepage landen zum Download, keine Ahnung. Ich werde da einmal nachfragen. Ja?
Ja.
Also falls jemand die einmal die Pin-Belegung braucht, da haben wir auch ein bisschen gesucht, bis wir die in schön gefunden hatten. und nochmal die Kabelfarben fürs Netzteil, wenn man sich ein Netzteil zulegt. Und ein kleines Bildchen, wie es hinterher im Netzteil ausgesehen hat. Ist da noch mit dabei. Und dann, wenn keine Fragen mehr sind, sage ich Dankeschön. Und wünsche noch ein schönes Wochenende.